Dann wollen wir zur Predigt kommen. Ich hoffe, ihr seid fit. Ihr müsst morgen nicht arbeiten. Wer muss arbeiten morgen? Für euch beten wir nachher. Okay. So, lasst uns jetzt mal ruhig sein, kurz beten, ja? Vater, wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns trotz aller Kaffee- und Kuchenatmosphäre jetzt auch einfach noch Fett gibst und Freude gibst, dein Wort zu hören. Dank dir, Vater, dass du eine motivierende Botschaft für uns hast heute Abend. Eine frohe Botschaft, eine Geschenksbotschaft. Und ich bete, dass dein Wort tief in unser Herz fällt, dass es uns verändert. Herr, ich bete, dass wir nicht mit dem Kopf zuhören, sondern mit dem Herz. Ich bete, dass dein Wort in unserem Leben Frucht bringt und nicht als ein Blatt Papier unter ferner Liefen abgelegt wird. In Jesu Namen. Amen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft Jesus in seinen Gleichnissen sagt, wer Ohren hat, der höre. Weißt du, warum Jesus das gesagt hat? Weil viele zwar Ohren haben, aber nicht hören. Weil viele hören, aber nicht wirklich zuhören und nicht wirklich aufnehmen. Darum hat Jesus auch das Gleichnis erzählt von dem Sämann, der Samen aussät. Und der Same ist das Wort Gottes und das fällt auf den Weg. Die Vögel kommen, picken es weg. Das sind die Leute, die hören hier, gehen zur Tür raus und wissen schon nicht mehr, was gepredigt ist. Sie haben zwar irgendwelche Geräusche gehört, aber mehr nicht. Und dann sagt Jesus, gibt's die, da fällt es unter die Dornen. Und es wird erstickt. Und das sind die Zuhörer, die haben zwar das Wort klar gehört, Ermutigung klar gehört, aber so wie sie in den Alltag reinkommen und ihre Sorgen fangen an, erstaunlicherweise vergessen sie vollkommen, was sie eigentlich gehört haben. Und ich muss wirklich sagen, manchmal, mich haben ein paar Leute in den letzten Wochen auf Dinge hin angesprochen, von denen ich wusste, diese Leute waren auf unserer Konferenz. Maintain your faith. Und dort wurden diese Dinge sehr, sehr tief und sehr, sehr klar gelehrt und gesprochen. Das sind diese Leute, die nicht zuhören. Ihr Herz ist so voller Sorgen, so voller Furcht, so voller Angst. Und Gott möchte, dass du zuhörst. Und darum möchte ich dich einfach mal am Anfang auch dieser Predigt ermutigen. Bitte Gott mal selber, dass er dir Ohren gibt zu hören. Ein Herz, das wirklich zuhört. Und nicht nur einen Kopf, der sich hier nett unterhalten lässt. Gott möchte dich segnen mit seinem Wort. Und ich gebe mir größte Mühe, das sage ich euch einfach auch, euch Dinge zu lernen, die praktisch sind, die euer Leben verändern. Ich habe auch aus mancher Quelle gehört, naja, jetzt spricht er schon wieder vom Segen und vom Erfolg und vom Geld. Ich sage euch etwas, werdet immer glücklicher darüber. Und ich werde euch noch viel mehr belästigen nächstes Jahr damit. Gott hat mir gesagt, es wird 2 Jahre dauern, bis die Gemeinde diese Botschaft verstanden hat. Und dann wird die Gemeinde explodieren, in sich selber. Wer hat denn alles von euch Ermutigungsmails, Ermutigungsbriefe an die geschickt, die ihn ermutigt haben? Wenige. Wer hat denn alles eins bekommen? Wenige. Fragt euch mal, warum ihr das nicht gemacht habt. Warum habt ihr niemand ermutigt? Wie habt ihr zugehört an diesem Abend? Wolltet ihr nicht auch mal ermutigt werden? Ich möchte euch diese Hausaufgabe einfach nochmals aufgeben, weil ich spüre, da ist eine Riesenkraft drin. Bitte in dieser Woche nimm dir 3 Leute, die Gott dir zeigt, die du ermutigen sollst und schreib ihnen ein Kärtchen, E-Mail oder ein Fax und ermutige sie. Und dann such dir mal vielleicht 3 Leute raus, die dich ermutigt und gestärkt haben in deinem geistlichen Leben, sei es ganz konkret, vielleicht mit Hilfe, sei es geistlich, und danke ihnen und ermutige sie damit, weiterzumachen. Lasst uns anfangen, eine Kultur des Ermutigens in unserer Gemeinde aufzubauen. Lasst uns aufhören mit dieser Gleichgültigkeit. Die ist tödlich. Ihr alle braucht Ermutigung. Wir alle brauchen Ermutigung. Wir alle brauchen Lob. Wir alle brauchen Lob. Und das ist das, was Paulus sagt, dass wir einander Lob zusprechen sollen. Das wird uns aufbauen. Das wird uns Bestätigung geben. Ich habe 4 Ermutigungen gekriegt und habe mich riesig darüber gefreut. Weil es zum Teil Leute waren, die gesagt haben, ah, mir hat es so gestunken, dass du immer so viel über so Sachen predigst. Aber jetzt habe ich langsam gemerkt, wie es mein eigenes Leben verändert. Und das hat mich gefreut. Das hat mich bestätigt. Sehr wichtig für mich. Okay, ich möchte heute Abend über den Bund Gottes mit euch reden. Und der Bund Gottes ist der einzige Grund, warum wir Weihnachten feiern. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, warum wir uns an Weihnachten beschenken? Warum wir Geschenke bekommen oder Geschenke geben? Weil Gott uns ein Geschenk gegeben hat. Amen. Mit was hat uns Gott beschenkt? Mit Jesus. Amen. Wisst ihr aber, das Bedauerliche an der Weihnachtsgeschichte ist, dass sie über Jahrhunderte, und das habe ich schon am Anfang gesagt, auf ein ominöses Christkind reduziert wurde. So das kleine Kindlein, das harmlos in der Wiege liegt. Das kann niemanden schaden, tut niemanden weh, fordert niemanden heraus. Das räumt man an Weihnachten raus, staubt es ein bisschen ab, stellt es in den Weihnachtsbaum und dann räumt man es wieder weg. So das Jesuskindlein ist dann sogar noch mutiert zum Christkind, zu einer Goldflattergestalt, die sich dann so im Kreis zu Drehorgelmusik dreht, mit Geschenken drum um sich herum. Aber das hat mit Jesus eigentlich herzlich wenig zu tun. Und wenige Christen wissen, was Gott uns eigentlich konkret geschenkt hat. Jesus, ja. Aber was bedeutet es denn, dass Gott dir Jesus geschenkt hat? Wir sagen Erlösung. Amen. Aber was ist Erlösung? Ich komme in den Himmel. Amen. Ist das alles? Ja, wieso alles? Das ist doch genug. Halleluja, ich bin froh, ich werde mal in den Himmel kommen. Aber Gott hat viel mehr für dich als den Himmel. Ich möchte, dass du heute Abend beschenkt nach Hause gehst. Vielleicht mit einem neuen Bewusstsein angetan, was Gott dir gegeben hat. Mit einem neuen Bewusstsein, was wir an diesen Tagen feiern. Mit dem Bewusstsein, warum Jesus das größte und schönste Geschenk ist, das wir bekommen haben. In Galater 4,4 heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er alle die, die unter dem Gesetz waren, erlösen konnte, um ihnen die Kindschaft zu geben. Und weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz geschickt. Und dieser Geist ruft aus, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr ein Sklave, sondern ein Kind. Wenn du aber ein Kind bist, dann bist du auch ein Erbe durch Gott. Das Geschenk, das Gott dir gemacht hat, ist deine Adoption als sein Kind und Erbe. Du bist nicht mehr ein Wesen, das er geschaffen hat, von dem er Gehorsam oder Tod fordert. Du bist sein Kind geworden. Wer Kinder hat, weiß, dass Kinder in einem anderen Verhältnis zu einem stehen, sagen wir mal, wenn alles gesund läuft, als andere Menschen. Wenige Christen wissen, was für eine Tragweite das praktisch hat. Wir nicken, wenn wir das hören. Ja, ich bin Kind Gottes. Aber was bedeutet es? Ich bin ein Erbe.
Ja.
Was bedeutet es? Was ist ein Erbe? Was passiert, wenn du heute einen Erbschein kriegst? Kohle. Schon wieder. Epheser 1, 18. Und er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennen könnt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für euch, die Heiligen. Nochmal zum Mitschreiben. Er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen. Wieso erleuchtete Augen? Weil wir nämlich meistens mit Matsch auf den Augen rumlaufen. Es ist so. Wir verstehen nicht, wir sehen nicht. Mit sehenden Augen und doch nicht sehend, hat Jesus gesagt. Hörende Ohren und doch nicht hörend. Paulus wusste, warum er so zu den Galatern spricht. Gott segne euch mit erleuchteten Augen des Herzens. Paulus wusste, es reicht nicht, mit dem Ohren zu hören, mit dem Auge zu sehen. Dein Herz muss verstehen. Und wenn du in deinem Herzen nicht verstehst, was dein Erbe ist, dann wirst du für immer vielleicht in einem überaus durchschnittlichen Christenleben gefangen sein. Und dann lebst du so dein graues Leben, das niemanden anzieht. Und du bist gerettet, natürlich. Du wirst im Himmel sein, natürlich. Aber du wirst an vielem vorbeigegangen sein, was Gott für dich bereit hat. Du bist ein Erbe. Und Paulus sagt, hey, ich will, dass eure inneren Augen aufgehen, dass ihr begreift, zu was ihr da eigentlich berufen seid. Wie reich euer Erbe ist. Ich habe es schon mal gesagt, stell dir vor, du kriegst heute per Einschreiben einen Erbschein. Dieser Erbschein klärt dich darüber auf, dass du Erbe vielleicht eines Vermögens von 3 Millionen Mark geworden bist. So viel Geld hast du in deinem ganzen Leben noch nie gesehen. Du bist in Strukturen von vielleicht ja sehr durchschnittlichen Begüterungen aufgewachsen. Du bist ein sehr nüchterner Mensch. Und dann denkst du, naja, da gehen ja viel Betrüger rum und das hat bestimmt irgendein Spaßvogel geschrieben, den Brief. Das legen wir mal schön auf die Seite. Wir wollen es hier nicht verrückt und nervös machen. Oder vielleicht bist du eine sehr gleichgültige, faule Natur und denkst, ach ja, das hat noch Zeit, bis ich mal zum Notar gehe. Und solange du dein Erbe nicht antrittst, dich nicht darum kümmerst, von selber nicht offensiv wirst und schaust, was ist dahinter, vielleicht auch mal auf die Bank dann gehst, um dein Erbe anzutreten, solange wird dieses Erbe was nicht tun? Nicht zu dir kommen. Wenn du dein Erbe, das du in Christus hast, nicht kennst, wird es auch nicht zu dir kommen. Die schlechte Nachricht. Gott wird dir nicht nachlaufen und dein Erbe in den Schoß reinwerfen. Dich mit dem Gesicht reinstummen. Gott möchte, dass du aufstehst. Und dieses Aufstehen bedeutet Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Im Glauben stehen wir auf und beginnen, auf unser Erbe zuzugehen. Im Glauben würde ich auch, wenn ich eine solche Urkunde bekomme, sofort aufs Notariat gehen und sagen, ich glaube, dass diese Urkunde wahr ist. Hier, Herr Notar, eröffnen Sie das Testament, leiten Sie die Rechtsübertragung ein. Ich möchte mein Erbe antreten. Im Glauben gehe ich dann zur Bank, eröffne das Konto und tätige im Glauben, dass dieses Konto auch wirklich gedeckt ist, meine Abhebung. Aber das ist Aktion, die ich leisten muss. Es wird nichts passieren, wenn ich zu Hause sitzen bleibe und diesen Brief in der Ecke liegen lasse. Gott hat dir einen Brief geschrieben im Alten und Neuen Testament. Und es liegt an dir, diesen Brief zu lesen. In diesem Brief steht der Bund drin, den Gott mit dir und mir geschlossen hat. Die Rechte des Bundes, die Pflichten des Bundes und wie du die Segnung dieses Bundes für dich in Anspruch nimmst. Gott hat sich dir gegenüber in diesem Vertrag verpflichtet, für dich als sein Kind zu sorgen, auf Lebenszeit und danach in alle Ewigkeit. Und ich will nochmal wiederholen und werde es immer wieder wiederholen, der Bund Gottes mit dir hat eine konkrete diesseitige Bedeutung und hat eine konkrete ewige Bedeutung. Es geht um das Hier und um das Drüben. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Jesus sagte nicht, ich bin gekommen, damit du das Leben hast. Aber viele Christen leben so. Ich habe das Leben, das ist okay. Aber Jesus sagt auch, volle Genüge. Es gibt viele Christen, die haben das Leben. Die haben das ewige Leben. Aber sie sind weit weg von der vollen Genüge. Christus hat dir aber beides versprochen. Leben und volle Genüge. Und der Teufel wird immer versuchen, dir das eine oder andere zu stehlen. Und wenn er den Christen schon nicht den Glauben stehlen kann, das Vertrauen an Jesus, die Wiedergeburt, so vermag er es doch, ihnen ja das Erbe zu stehlen, das ihnen jetzt und hier zusteht. Und deswegen ist für viele Menschen, die außen stehen, das Christsein eine sehr unattraktive, graue, eher durchschnittliche Angelegenheit. Und wir meinen immer, die Leute sind abgeschreckt, weil wir so unendlich geistlich sind. Das stimmt gar nicht. Es gibt nichts Attraktives, was die Leute anzieht. Und wir sagen immer, ja, Gott zieht uns nicht mit Attraktivität an. Auch das stimmt nicht. Gott zieht uns sehr wohl mit Attraktivität an. Gott hat uns wie geschaffen? Das sind schon die Jünger, die wahren Jünger. Gott hat uns motivierbar geschaffen. Amen. Motivierbar. Es ist so. Ich werde das bestimmt noch 100 Mal in deinem Leben sagen. Da sprach Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, Jesus. Was kriegen wir dafür? Jesus aber sprach, ich sage dir wirklich, es ist niemand, der Haus, Hof, Frau, Kinder, Schwestern, Brüder und Kinder verlässt um meinetwillen, der es nicht 100-fach wieder empfängt in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Diesseitige und jenseitige Dimension deines Erbes. Auch wenn du das weißt, es ist Gottes Absicht, dich als sein Erben schon hier geistlich und auch materiell zu segnen. Und wisst ihr, warum ich euch das immer wieder predige? Bis es euch vielleicht zu den Ohren raushängt. Weißt du, wie die Lüge in deinen Kopf reingekommen ist? Dadurch, dass du sie beständig gehört hast, über Jahre. Immer wieder, in Gottesdiensten, in Versammlungen, in Hauskreisen, in Zweier- und Dreier- und Vierergesprächen. Und irgendwann hast du die Lüge geglaubt. Wir glauben Lügen deshalb, weil wir sie oft genug hören, weil wir ihnen oft genug zuhören. Lüge wird zur Wahrheit, wenn wir oft genug zuhören. Und Wahrheit wird zur Wahrheit auch in uns, wenn wir ihr oft genug zuhören. Wahrheit wird niemals dadurch Wahrheit in dir, dass du sie einmal hörst. Das habe ich selber gelernt. Und wenn du mir nicht glaubst, im 5. Mose gibt Gott den Israeliten einen interessanten Befehl. Bewahrt meine Worte in eurem Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon. Immer und überall davon. Ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Ob euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch die Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es euch um die Hand und um die Stirn. Ihr kennt die Juden, die Frommen, die Gebetsriemen, die sie umhaben, und dieses kleine schwarze Blöckchen, was sie als auf der Stirn haben, das sind kleine Verheißungen aus der Tora, dem Alten Testament, drin. Weißt du, was die geistliche Bedeutung dessen ist? Dass Gottes Wort so ein Teil, die Verheißung Gottes von ihrem Leben sein sollten, dass sie ihr Denken und ihr Handeln unterbewusst schon beeinflussen. Wenn die rumgerannt sind mit ihrem Ding da drauf, in ihrem Riemen an der Hand, dann waren sie immer daran erinnert, Gott hat mir was gesagt. Gott sagt mir was. Und was Gott hier sagt, ist beständiges Wiederholen. Wahrheit wird zur Wahrheit, die dich verändert, wenn du sie immer wieder hörst. Und darum hat Jesus auch gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird dich frei machen. Dass du erkennst, dass du ein Erbe bist, wird dich frei machen. Unser Denken und Handeln als Christen sollte aus der Position des Sieges und der Kindschaft erfolgen. Und dazu musst du wissen, was Sieg und was Kindschaft ist. Und ich garantiere dir, wenn du aus dieser Position lebst, wirst du in deinem Leben andere Resultate erzielen. Du wirst andere Resultate mit Gott erzielen. Du wirst ein anderes Glaubensleben führen und du wirst ein anderer Zeuge sein. Menschen werden dein Leben sehen und Menschen werden erkennen, dass Gott wahrhaftig mit dir ist. Und darum geht es Gott. Ich halte es nicht mehr aus, ja, das zu sehen, wie weite Teile der Christenheit in Bedeutungslosigkeit versinken, sich um ihre eigene ganz kleine, miefige, stinkende, fromme Welt drehen und erwarten, dass die Menschen draußen in Begeisterungsstürme ausbrechen und über die Menschen draußen herziehen, die es nicht tun. Dazu hat uns Gott nicht berufen. Jesus war das beste Beispiel, er war eine Quelle des Segens. Zeichen und Wunder begleiteten sein Leben. Kraft war da. Und das hat Menschen angezogen. Menschen kamen, weil sie gesehen haben, hier ist die Herrlichkeit Gottes. Die Jünger in ihrer Wirkungsphase wirkten in Kraft. Und das zog die Menschen an. Und überall dort, wo heute Aufbrüche sind, ist Kraft da. Menschen möchten etwas sehen in deinem Leben und keine Traktate von dir empfangen, keinen Alpha-Kurs von dir haben, keine frommen Worte hören. Ich bin nicht gegen Alpha-Kurse und auch nicht gegen Traktate, aber wir haben uns viel zu sehr auf diese Dinge spezialisiert. Und wir haben die Kraft verloren. Und Gott möchte auch, dass dein Leben gesegnet ist, dass du ein Gesegneter bist. Ich möchte was sagen, das hört sich vielleicht hart an, aber wenn du in deinem Leben der Niederlage lebst, wer möchte bereit sein, deinem Gott nachzufolgen? Die erste Frage, die die Menschen stellen, wenn sie sagen, ja, guck dich doch mal an. Ist das alles, was dein Gott für dich tun kann? Ist das das Resultat eines Lebens mit deinem Gott? Und dann können wir empört uns schütteln. Aber diese Frage ist trotzdem da. Die Bibel belehrt uns darüber, dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen sollen. Und das hat nichts mit einem Leben im Kamelhaarmantel zu tun, wo wir fromm grinsend wie ein Guru über den Problemen der Welt erhaben sitzen, sondern Menschen möchten in unserem Leben konkret sehen, hey, funktioniert die Sache mit deinem Gott? Es gab zwei Bünde, die Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Den alten Bund am Sinai und den neuen Bund auf Golgatha. Der alte Bund, den Gott schloss, war der Bund des Gesetzes. Der Bund des Gesetzes war eigentlich relativ einfach. Entweder du gehorchst oder du stirbst. Entweder du gehorchst und wirst reich gesegnet oder du gehorchst nicht und wirst ausgerottet. Schon darüber müsste man eigentlich eine Woche lang lehren, weil da gibt es so viel Missverständnis. Ich versuche es in 5 Minuten. Zunächst lehrt uns die Geschichte darüber, dass die Israeliten diesen ersten Bund immer wieder brachen. Und jetzt kommt die verrückte Wahrheit. Wir hatten auch gar keine Chance, diesen Bund jemals zu halten. Und Gott wusste das. Das war sogar Gottes Absicht. Interessanterweise brachen sie diesen Bund auch immer wieder nur deshalb, weil sie anderen Göttern nachfolgten. Anderen Göttern. Heute beten wir nicht Götter aus Holz und Stein an. Heute beten, haben die Götter andere Gesichter. Gesichter haben sie schon. Manchmal grüne Gesichter, manchmal blaue Gesichter, manchmal braune Gesichter. Ach so, ha, jetzt fällt schon der Groschen, ne? Die Damen und Herren auf den 10, 20 Markschein, 50 Markschein, 100 Markschein, 1000 Markschein, 500 Markschein. Ja? Oder Menschen, die wir anbeten, unsere Kinder, die wir anbeten, unseren Ehepartner, den wir anbeten, unsere Firma, die wir anbeten, unseren Job, den wir anbeten. All das, was für dich größer ist als Gott. Und zwar deshalb größer, weil es dir mehr Sicherheit verspricht als Gott. Das sind die neutestamentlichen Götter. War nur ein kleiner Exkurs. Aber dieser erste Bund hatte nur einen einzigen Zweck, zu zeigen, dass kein Mensch von sich aus Gottes gerechten Maßstab erreichen kann. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28, da kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt nur die Erkenntnis von Schuld. Gott hat das Gesetz zu einem einzigen Grund geschaffen, nicht damit du es hältst, sondern damit es dir zeigt, du bist ein verlorener Sünder. Wer mal in Glaubensgrundkursen war, weiß, was das Wort Sünder bedeutet. Ne? Was heißt Sünde? Zielverfehlung. Du bist ein Zielverfehler. Das ist interessant. In der römischen Armee wurde das Wort Sünde, das wir für Sünde verwenden, dafür verwendet, wenn ein Soldat mit dem Speer oder dem Pfeil und Bogen sein Ziel verfehlte. Dann hatte er gesündigt. Das war genau dasselbe Wort. Er hatte sein Ziel verfehlt. Eine ganz andere Bedeutung, ne, dann. Okay. Kein Mensch wird durch die Werke des Gerechtes gesetzt. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis deiner Zielverfehlung. Das ist die einzigste Aufgabe des Gesetzes. Gott will, dass du durch das Gesetz erkennst, ich schaffe es nicht. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Erlösung. Ich schaffe es nicht aus mir heraus. Das steht so in der Bibel. Du schaffst es nicht. Und dafür war das Gesetz da. Müsst mal den Römerbrief lesen, dort sagt Paulus, ohne das Gesetz wäre die Sünde nicht benannt worden. Erst durch das Gesetz wurde die Sünde benannt. Ziel verfehlt. Und niemand schafft es. Und was Gott erreichen wollte durch dieses Gesetz, den Menschen in die Position zu bringen, dass der Mensch erkennt, ich brauche Erlösung. Deswegen hat Gott auch schon die Opfer eingeführt im Alten Testament. Die Opfer waren ein erstes Zeichen dafür, wenn ich verfehlt hatte, konnte ich ein Opfer bringen. Aber das zeigt, jemand anders bezahlt für mich. In dem Fall war es das Tier. Ein Bild auf Jesus Christus, der kommen würde. In Christus aber kam der neue Bund. Gott selber wurde Mensch und starb für unsere Schuld. Er bezahlte alles und erwarb sich so das Recht, uns zu vergeben. Jedem zu vergeben, der es will, der es annimmt im Glauben. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit sie die Kindschaft bekamen. Was uns als Christen oft zu schaffen macht, ist, dass wir diesen neuen Bund nicht wirklich verstehen. Viele Christen leben in so einem Mischmasch aus Alten und Neuen Testament. Ich versuche mal die und die Gebote zu halten und die, wo ich nicht schaffe, da versuche ich mal Gnade zu kriegen. Es gibt sehr wenig klares Gnadenverständnis. Das hat damit zu tun, dass wir auch nicht wissen, was der erste Bund war. Aber es ist kompliziert und doch einfach. Merkt dir nur eins, die 10 Gebote, das ganze Gesetz ist dazu da, nicht, dass du es hältst, sondern um dir zu zeigen, du bist ein Sünder. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich habe die 10 Gebote noch nie gebrochen, dann darf ich dir nur diesen Trick nochmal erwähnen, den Jesus gebraucht hat. Ne? Er sagte, Ehebruch, wenn du nur schon mit deinen Augen guckst und begehrst, dann hast du die Ehe schon gebrochen. Also wenn du eine verheiratete Frau oder verheirateten Mann anguckst und begehrst ihn. Oder umgekehrt. Hast du die Ehe gebrochen? Punkt. Du bist dann schon ein Sünder. Du bist nicht ein Sünder, wenn du es tust. Du bist schon ein Sünder, wenn du anfängst, in Gedanken damit zu spielen. Daran Gefallen findest. Das zeigt schon, dass diese Natur in dir ist. Das Einzige, was dich davon abhält, ist Angst. Aber weißt du, das Problem der Sünde ist nicht das, was wir tun, sondern das, was wir denken, was wir sind, das Potenzial, das in uns ist. Und das ändert sich nur, indem du von Neuem geboren wirst. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann bist du bestenfalls ein religiöser Mensch, der sich das eisern unterdrückt und verkneift, was er eigentlich so gerne tun würde. Ne? Aber wenn da doch dieser Gott nicht wäre, der mich bestraft, also verkneife ich mir's.
Vielleicht höre ich im Himmel auf zu existieren hier unten. Ne?
So hatte ich Gott nicht geschaffen. Überhaupt nicht. Aber du musst erkennen, hey Gott, ich bin Sünder, ich schaffe es nicht. Wenn du das erkannst, dann weißt du auch den neuen Bund zu schätzen, wo Gott sagt, ich habe dir vergeben. Du brauchst es nicht mehr versuchen. Es ist vollbracht für dich. Ich habe mein Gesetz für dich gehalten. Du musst nur glauben und im Glauben es annehmen. Du musst mir nur erlauben, in dein Leben reinzukommen, damit ich dir meinen Geist gebe. Galater 3,10. Wer darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz selber erfüllt, der steht unter einem Fluch. Denn die Bibel sagt ganz klar, jeden wird der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz erfüllt. Dass aber niemand durch das Gesetz oder Halten des Gesetzes bei Gott Anerkennung finden kann, ist doch klar. Denn schon der Prophet Habakuk sagte, nur der wird bei Gott Anerkennung finden und leben, der ihm glaubt und vertraut. Das Gesetz aber fragt nicht nach deinem Glauben. Es sagt, nur wer meine Forderungen erfüllt, wird leben. Aber genau von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er den Tod am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf uns, auf sich genommen. Und dieser Vers lehrt uns, niemand kann diesen ersten Bund wirklich erfüllen. Niemand. Egal, wie sehr du dich bemühst. Und wenn er es doch versucht, kommt er früher oder später doch unter den Fluch. Ich habe das Ganze mal in Form einer Folie. Wollten wir es heute so richtig... Na jetzt, das ist der Feind, gell? In Jesu Namen, steh auf und wandle Overhead-Projektor. Da, Amen, das ist Vollmacht, ne? Psst! Roland, zerstöre nicht unseren Glauben. Okay. Der Fluch des Gesetzes. Er fängt hier oben an. Du sündigst. Was passiert danach? Du stellst was an, sagen wir mal so rum. Dann kommt als nächstes Verdammnis. Du fühlst dich. Was kommt dann? Furcht. Ich fürchte mich. Vor was? Strafe. Angst, erwischt zu werden. Was kommt dann? Selbstablehnung. Was bin ich nur für ein mieser Typ? Ich bin doch der letzte Christ. Ich bin so widerlich und eklig. Dann geht's weiter da unten. Ich bin unwürdig. Wenn du aber unwürdig bist, was kommt dann? Ich darf nichts erbitten, erhoffen, empfangen. Ich habe gesündigt, ich sündige immer noch, ich bin unwürdig, ich bin verdammlich, ich bin schlecht, also darf ich von Gott nichts erbitten, erhoffen. Keine Freude, kein Wohlstand, keine Gesundheit, kein Segen, nichts. Was passiert dann, wenn du nicht gleich in eine bodenlose Depression fällst? Schieb's mal ein bisschen hoch. Ich versuche mich zu bessern. Oh, jetzt aber lege ich einen Pfund Kohlen auf. Jetzt werde ich mich ins Zeug legen. Gott, ich werde dir beweisen, was ich für ein Kerl bin. Es wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffe. Was passiert dann? Ich falle wieder. Jetzt kommen wir langsam dahin, wo ich sage, jetzt wird es aber Zeit, dass ich Bestrafung empfange. Jetzt werde ich bestimmt bestraft. Der Zorn Gottes wird mich jetzt treffen. Und was passiert danach? Ich resigniere. Und danach? Der Kreislauf beginnt von neuem. Und das ist der Fluch des Gesetzes. Wenn hier von einem Fluch die Rede ist, müssen wir immer fragen, was ist der Fluch? Der Fluch, der dich trifft, wenn du durch das Gesetz gerecht werden willst, Wenn du versuchst, das Gesetz zu halten in deiner eigenen Kraft, ist genau der. Du wirst immer wieder sündigen. Du wirst immer wieder in Verdammnis fallen. Du wirst immer wieder in Furcht fallen, in Selbstablehnung. Du wirst dich selbst unwürdig machen. Ich darf nichts erbitten, nichts erhalten, nichts empfangen. Du versuchst an dir selber rumzudoktern. Du scheiterst. Du erwartest Bestrafung. Du resignierst. Und du fängst wieder von vorne an. Wie in der Wüstenwanderung. Endlos. Und du wirst entweder dann zu einem religiösen Idioten oder zu einem scheinheiligen Pharisäer oder du kriegst derartige Depressionen, kommst in die Klapsmühle, ne, wo nicht wenige Christen sind. Das ist das, was mich am meisten entsetzt. Wenn man das alles manchmal hört, ne, religiöse Psychosen heißt es dann. Und das ist nur deshalb, weil Menschen nicht verstehen, was Erlösung wirklich ist. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit ist, dass dir vergeben worden ist. In diesem schlimmen, schrecklichen Kreislauf ist das Muster der Selbstzerstörung drin. Es aktiviert Mechanismen der Selbstzerstörung, nämlich wo ich mich selbst ablehne, resigniere oder Unglauben habe, wird Selbstzerstörung in mir aktiviert. Es aktiviert negativen Glauben. Wenn ich sage, ich darf nichts erbitten, dann werde ich auch nichts empfangen. Wenn ich sage, ich darf nichts erhalten, werde ich nichts erhalten. Wenn ich sage, ich darf nichts empfangen, werde ich nichts empfangen. Wenn ich sage, ich erwarte Bestrafung, was wird kommen? Strafe. Aber wer wird dich strafen? Gott? Ich sage, wer wird dich strafen? Der Teufel. Wisst ihr, warum Jesus zu den Pharisäern gesagt hat einmal, ihr kennt vielleicht diesen Vers, ich werde euch nicht verurteilen. Da ist ein anderer, der euch beurteilt. Mose, dem ihr dient. Was Jesus damit sagen wollte, das Gesetz selber wird euch bestrafen. Nämlich dein Unterbewusstsein beginnt dich anzuklagen, wenn du in diesen Kreislauf reingehst. Dein Unterbewusstsein wird dich nach und nach fertig machen. Und irgendwann brichst du zusammen darunter. Und darum sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Werft eure Sorgen auf mir, denn ich sorge für euch. Wie viele Christen laufen rum mit einem solchen Zentnersack von Schuld und versuchen immer noch, dieses Problem in alttestlicher Manier selber zu lösen. Genau diese Christen sind es, die nicht in ihr Erbe reinkommen, die noch nicht mal glauben können, dass sie überhaupt ein Erbe haben, die sofort sagen, ja nein, ich bin viel zu schlecht. Ich von Gott was Neues erbitten, ein neues Auto erbitten, nein, jeder andere, nur ich. Und du wirst das empfangen, was du glaubst, sagt Jesus. Dir geschehen nach deinem Glauben. Proklamier genau diese Dinge und sie werden kommen. Das ist der Fluch des Gesetzes. Proklamier deine Unwürdigkeit und du wirst immer unwürdig bleiben. Die gute Nachricht ist, dass Gott diesen Teufelskreis durchbrochen hat. Durch Gnade und ewige Vergebung. Und das bedeutet hier oben, schieb's noch mal ein kleines Stück runter, dort fängt es an. Wenn ich sündige und fühle Verdammnis und Furcht und Selbstablehnung, dann ist mein Weg nicht nach unten in diese negative Schleife, sondern der Ausweg geht geradeaus weiter. Dann gehe ich sofort wohin? Zu Jesus. Und dann bekenne ich meine Schuld. Und was sagt die Bibel? Wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Alles. Alles. Nach Jesaja, wenn eure Schuld selbst blutrot ist, will ich sie vergeben. Und hier ist Glauben gefragt. Glaubst du das? Oder glaubst du deinen Gefühlen mehr? Das erfordert Glauben. Und deswegen heißt es ganz stinke einfach, der Gerechte wird aus Glauben leben. Du wirst nicht durch deine Werke leben, du wirst aus Glauben leben. Glaubst du das? Kannst du das glauben? Glauben heißt nicht fühlen. Glauben heißt nicht spüren. Glauben heißt, ich nehme es so an, wie es steht. Und ich richte mich nicht nach meinen Gefühlen. Deine Gefühle, die werden dich immer nach unten ziehen. Immer. Wenn du heute Abend eine Entscheidung treffen möchtest, dann bitte gegen deine Gefühle. Hör nicht mehr auf deine Gefühle. Wenn du deine Schuld bekannt hast, dann wart nicht auf irgendwelche Gefühle. Sage, ich glaube es Gott, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Fang an, Gott mit deinem Mund zu preisen, dass dir deine Schuld vergeben ist. Tu das laut in deinem Zimmer. Und du wirst merken, wie sich dann nach einer Weile auch das Gefühl der Vergebung einstellt. Aber fall nicht in das Brüten rein. Ich fühle ja nichts. Oh, und vielleicht tue ich es morgen wieder. Oh, und schon geht's abwärts. Dieser Glaube hat Werke. Das bedeutet, ich sage, hey Gott, ich möchte mich auch von meinem Fehlverhalten trennen. In deiner Kraft werde ich im Glauben Schritte unternehmen, mich zu verbessern. Amen. Aber ich tue es im Glauben auf ihn. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Manche dieser Prozesse können Jahre gehen. Es gibt Fehlverhalten in dir, das wird nicht in 1, 2, 3, 4 Tagen weg sein. Es gibt Fehlverhalten in dir, das ist noch nicht mal in 3, 4, 5 Monaten weg. Aber was Gott sehen möchte, bist du bereit und treu daran zu wirken? Bist du bereit und treu, immer wieder aufzustehen, wenn du hingefallen bist? Warum steht in der Bibel drin, der Gerechte fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf? Weißt du, was das Zeichen des Gerechten ist? Was ist das Zeichen des Gerechten? Er steht auf. Was ist das Zeichen des Gerechten? Können wir das mal alle sagen, auch wenn es affig ist? Er steht auf. Was ist das Zeichen des Gerechten? Er steht auf. Bist du ein Gerechter? Dann triff heute Abend für dich die Entscheidung, aufzustehen, wenn du gefallen bist. Durchbrich den Teufelskreislauf des Selbstmitleides, des sich selbst bestrafen Wollens, denn das ist Unglaube. Das ist die Verhöhnung des Opfers Christi. Damit sagen wir eigentlich, hey Jesus, dein Opfer, ich brauche es eigentlich, ich schaffe es schon irgendwie. Aber der Glaube sagt, ich schaffe es nicht. Und ich nehme dankbar an, was du für mich getan hast, Gott. Und wenn es 7-mal, 70-mal ist, ich stehe auf. Darin zeigt sich, ob du wiedergeboren bist, dass du vielleicht noch in 3 Jahren wegen derselben Sünde mit Reue erfüllt aufstehst und kämpfst. Daran sehe ich, ob du wiedergeboren bist, wenn du in 3 Jahren noch auf dem Schiff stehst und kämpfst. Nicht mit Selbstmitleid, sondern mit Glauben. Und dann wirst du frei werden. Weißt du, was dich frei machen wird von Gewohnheitssünden? Die überwältigende Liebe Gottes, die dir immer und immer und immer und immer wieder vergibt. Das habe ich in meinem Leben erfahren. Das macht dich frei. Nicht die Angst. Wenn dir 7-mal, 70-mal vergeben ist, das ist die symbolische Zahl für unendlich mal, dann kannst du irgendwann nicht mehr. Die Macht der Sünde zerbricht in dir. Irgendwann ist es vorbei. Und dann bist du frei geworden. Die Wahrheit habe ich frei gemacht. Die Wahrheit der Vergebung. Vergebung. Das heißt nicht, dass wir sagen, ach, ich sündig mal locker weiter, hey. Sondern ich bin schon zerknirscht. Aber ich bin nicht depressiv. Ich bin traurig, aber ich falle nicht in Depression. Die Traurigkeit verführt mich nicht dazu, mich selbst zu erlösen. Sie bringt mich zur Vergebung. Aber wenn du Vergebung empfangen hast, dann möchte aber auch Gott, dass du nicht wie ein räudiger Hund in der Ecke sitzt, der den Schwanz einklemmt und zittert, sondern nachdem du Vergebung empfangen hast, was bist du dann nach dem Wort Gottes? Frei, gerechtfertigt. Paulus sagt im Römerbrief, dass wir durch Christus frei und gerechtfertigt worden sind, so dass nun nichts mehr zwischen uns und unserem Gott steht. Und wenn du frei bist, zu was hat Gott dich dann befreit? dass du empfangen kannst. Dass du den Segen empfangen kannst. Es gibt nämlich diese andere Dimension des Bundes. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, damit der Segen Abrahams unter die Nationen komme in Christus Jesus. Schieb die Folie mal ganz hoch, ich möchte die mal ein bisschen erklären. Da seht ihr zwei Berge. Die Berge haben eine Bedeutung. Im 5. Mose lesen wir, dass Gott den Israeliten einen Befehl gab. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, so sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berg Gerizim und den Fluch auf dem Berg Ebal. Das Volk Israel stand in der Mitte dieser beiden Berge. Und dann wurde der Segen und der Fluch verlesen über dem Volk. Der Segen, wenn sie gehorchen, also kommt, und der Fluch, wenn sie nicht gehorchen. Und wir leben jetzt nicht mehr im alten Bund, schieb's mal wieder runter, sondern schieb's mal ganz runter im neuen Bund. Und was steht dort? Christus aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Und der Fluch des Gesetzes ist die Bestrafung. Er war ein Freund Gottes. Er war ein Mann der Gunst. Er war über die Maßen reich. Er war gesegnet in allem, was er besaß. Er starb alt und lebenssatt. Durch ihn wurden alle Völker der Erde gesegnet. Der Segen, den Gott auf dem Berg Gerizim verheißen hat, beinhaltet Multiplikation. Alles, was du besitzt und bist, möchte Gott multiplizieren. Das fängt mit deinen Fähigkeiten an, mit deiner Liebenswürdigkeit, mit deinem Geld, mit deinen Finanzen, mit deinen Positionen, die du hast. Gott möchte dir Multiplikation geben. Gott möchte dir Überfluss geben. Das sind keine Worte, die ich mir aus den Fingern sauge. Wir werden die nachher im Abschluss als Proklamation lesen, den Segen. Gott möchte dir Wohlstand geben. Wohlstand ist nicht nur Geld. Wohlstand bedeutet, dass es dir in allen Dingen deines Lebens wohlgeht und dass du Zufriedenheit hast. Es gibt nicht wenige reiche Leute, die nicht wohlständig sind, die voll Unfrieden sind, voller Furcht, voller Streit, voller Angst. Gott möchte dir Frieden geben. Gott möchte dir Finanzen in die Hände geben. Und Finanzen haben auch hier die Bedeutung von Einfluss. Gott möchte dir Position geben. Gott will, dass du jemand bist, der andere beeinflusst. Und zwar zum Positiven, zum Guten. Gott möchte dir Erfolg geben. In dem, was du unternimmst, soll Erfolg sichtbar sein. Denn das ist das äußere Zeugnis, dass Gott mit dir ist. Wenn du permanent von einem Misserfolg in den anderen stolperst und erzählst gleichzeitig, dass du einem wunderbaren Gott dienst, was glaubst du, wie ernst man dich nimmt? Gott möchte dir Gunst geben. Gunst bedeutet, bei anderen Menschen Gunst zu haben. In Situationen Gunst zu haben. Bei der Obrigkeit Gunst zu haben. Der Fluch war Schwund, Mangel, Krankheit, Armut, Krieg, Schulden, Abhängigkeit, Misserfolg und Ablehnung. Und die Bibel sagt uns klipp und klar, von diesen Dingen hat uns Christus faktisch befreit. Warum ist es oft immer noch in unserem Leben, im neuen Bund? Warum? Ich sage dir ganz einfach, es kommt dann in dein Leben rein, wenn du nicht glaubst, dass du ein Erbe bist. Wenn du nicht glaubst, dass dich Christus vom Joch des Gesetzes, schiebt man nochmal runter, befreit hat. Wenn du immer noch unter dem Gesetz lebst und versuchst, nach den Regeln des Gesetzes gerecht zu werden, dann wird der Fluch dich immer noch treffen. Ich möchte auch hier eine ganz, ganz kleine Note einfügen. Ja? Nicht in allen Fällen ist jemand jetzt verflucht, der vielleicht gerade hier in solchen Sachen ist, ne? Aber wenn diese Dinge permanent, andauernd dein Leben bestimmen, dann sage ich dir hier ganz frei, stimmt etwas in deinem Leben nicht. Punkt. Da können wir gerne streiten drüber. Ich stehe ab Donnerstag wieder im Büro zur Verfügung. Ja? Aber ich habe es in meinem eigenen Leben bemerkt und seitdem ich anders lebe, merke ich, wie Dinge aus meinem Leben mehr und mehr verschwinden. Und ich nehme mit Kühnheit Position ein dafür. Zweiter Korinther 8,8, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er wurde, obwohl er reich war, wurde er arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Was will Gott? Dass du reich wirst. Und reich bedeutet nicht nur reich im Geist. Das ist mal so schön zu sagen, ja, ach, ich bin reich im Geist. Ja, wie sieht denn das aus? Ja, weißt du, im Geist. In meinem Geist bin ich so reich. Ah ja. Das ist eine Sache. Gott möchte dich im Geist reich machen, in Gefühlen reich machen. Aber Gott will dich auch spürbar, messbar und sichtbar reich machen. Dafür wurde Christus arm. Du glaubst mir nicht? Jesus selber hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge habt. 2. Korinther 9, 8. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich da sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge habt und dazu noch reich seid zu einem jeden guten Werk. Ist das überzeugend? Was möchte Gott? Dass du in allen Dingen volle Genüge hast, in allen Dingen. Das ist Freude, Friede, Eierkuchen, Pfannkuchen, Reibekuchen. In allen Dingen. Alles. Jeder Bereich deines Lebens. Und Gott möchte dir Überfluss schenken. Wieso eigentlich Überfluss? Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Damit man segnen kann. Weißt du, dass du eigentlich nur aus dem Überfluss segnen kannst? Du kannst nur wirklich abgeben aus dem, was du im Überfluss hast. Heute Mittag hat mir jemand eine Story erzählt, die hat mich so tief berührt, habe ich gedacht, das ist so ein Bild Gottes. Dieser jemand hat mir erzählt, meine Eltern haben zu mir gesagt, du, wir haben eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen. Wir haben alles. Wir brauchen nichts. Wir möchten das unter euch, ihr lieben Kinder, aufteilen. Da habe ich gedacht, wow, das ist ein Bild von Überfluss. Ich habe alles. Ich kann es aufteilen. Dann bist du im Überfluss. Und was sagt Paulus? Das sollst du haben. Überfluss. Also gib dich nicht zufrieden damit in deinem Leben, wenn vielleicht dein Konto mal gerade endlich glatt ist. Sondern bete so lange weiter, bis auf deinem Konto Überfluss ist. Aber dann sperr dich auch nicht, wenn Gott an deine Tür klopft und sagt, mein liebes Kind, wärst du bereit, deinem Bruder X, deiner Schwester F, dem Werk Y, der Gemeinde Z, dem Bruder, was weiß ich, da und da und da zu helfen. Dann gib freudig aus deinem Überfluss. Denn den Überfluss hast du, um zu segnen. Gott wird deine eigenen Bedürfnisse stillen. Und ich fand das ein so starkes Bild. Wir haben genug, mein Kind. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir teilen das auf. Ich sage, wow, Herr, da möchte ich hinkommen. Zu sagen, ich habe genug. Ich brauche es nicht, ich muss nicht horten. Ja. Und da möchte Gott dich hinbringen. 5. Mose 8, 7. Der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Es ist voll an Grundwasser, an Quellen, an Bächen, an Bergen und Tälern. Es gibt dort Weizen, Gerste, Weintrauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet dort nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Leute, zurzeit studiere ich 5. Mose wieder. Vorher habe ich mir gedacht, Was für ein langweiliges Buch. Heute ist es eines der schönsten Bücher für mich. Warum? Weil ich verstanden habe, dass in diesem Buch wird das Erbe der Gerechten beschrieben. Das, was Gott über das Land Israel dort aussagt, sind die Güter, die er dir und mir in unserem Leben, in unserem Land geben möchte. Ich empfehle dir mal, lies mal 5. Mose und dort überall, wo die Rede ist vom Land, vom Erbe, das streich dir gelb an und übertrage es auf dein Leben, denn das ist das, was Gott dir geben möchte. Gott will dich nicht zum Edeka reinführen, um dir dort eine Tasche Granatäpfel, Oliven und Honig zu geben. Das sind Symbole für dein Leben, in dem du heute lebst, wo Gott dich mit allem, was du brauchst, versorgen möchte. Und was mich total begeistert, ist, Gott sagt hier, ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Wenn man so manche Christen sich betrachtet, wenn man sie zumindest reden hört, ne? Ja, wir sind gerade so überleben, gerade so ist genug. Aber Gott sagt, nein, nein, du sollst nicht von karger Kost leben, du sollst richtig los Cholesterinos. Ne? Gott möchte dich segnen. Gott möchte, dass es dir gut geht. Denn du sollst ein Zeugnis sein. Ich sage dir etwas, wenn es dir gut geht, dann wirst du auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Wir haben das erlebt in unserer Street Angel Arbeit. Wir haben sehr früh, hat uns jemand gesagt, gebt kein billiges, abgestandenes, gebrauchtes Essen aus an die Armen. Kocht frisch, kocht neu, kocht das, was ihr selber essen würdet. Und ihr werdet immer gute Sachen bekommen. Gebt alte, abgetragene Kleider aus, gebt altes, abgefahrenes Essen aus, so die Resteln, die niemand mehr mag, und ihr werdet das in eurem eigenen Leben auch nur ernten. Und das ist die Wahrheit, sage ich euch. Heute, früher hatte ich immer zu Respekt, aber heute schüttelt es mich, wenn ich in manche Werke reinkomme, wo Abfälle verarbeitet werden. Und man kommt sich noch immens heilig dabei vor, was für ein Dreck man frisst. Entschuldigt diese harten Worte. Aber mich ärgert das mittlerweile, weil ich fühle, wir werden betrogen. Ja? Mein Gott sagt mir, ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Entweder ist es die größte Lüge, die es gibt, oder es ist die Wahrheit Gottes. Und wenn es die Wahrheit Gottes ist, dann darf ich mich auf diese Position stellen und erwarten, dass Gott mich auch in meiner christlichen Arbeit so segnet, dass ich den Menschen, die mir anvertraut sind, was gebe? Keine karge Kost, reiche Kost. Dass es mir an nichts fehlen wird. Und wir haben das erlebt. Wenn er mir nicht glaubt, fragte die Maike, fragt den Stefan. Maike könnte euch hier einiges von der Bäckerei Lörz erzählen. Ne? Eine Bäckerei, die geben uns nur ihre besten Backwaren. Denen, denen am meisten schon der Speichel runterläuft, Dienstagabends, das sind wir, die da im Büro sitzen, arbeiten. Wir warten schon, wenn die Maike kommt und die Anne kommt mit dem Bus, ne? Da kommen die super tollen Tortenstückchen und Törtchen und Sachen werden angefahren. Da würden wir uns am liebsten selber wie die Fliegen draufstürzen. Ne? Aber das ist der Segen Gottes. Und diese Bäckerin sagt, nein, ihr kriegt kein altes Zeug, ihr kriegt gute Sachen für die Armen. Das ist aber passiert, weil Mitarbeiter selber eine Vision bekommen haben. Und genau das möchte ich, dass du das für dein Leben in Anspruch nimmst. Gib dich nicht mit diesen zwei-, dritt- und viertklassigen Dingen zufrieden. Das kommt nicht von Gott, auch wenn es sich fromm anfühlt. Die Zeit reicht mir nicht. Ich würde gern zurückgehen auf die Wurzeln, wo das herkommt. Aber das sind nicht die Wurzeln Gottes. Wirklich. Und es ist kein primitives Wohlstandsevangelium. Es ist das Wort des lebendigen Gottes. Ich möchte zum Schluss kommen. Der Segen Gottes ist der Ausdruck der fürsorgenden Liebe Gottes für seine Kinder. Und es ist der Teufel, der es liebt, von Gott in dir ein Bild eines alten, knausrigen, geizigen, sparsamen Mannes zu erzeugen. Es ist der Teufel, der es liebt, in dir ein Gottesbild zu erzeugen, wo du denkst, mein Gott hat ja auch nicht so viel. Und das Wenige, was er hat, muss er sparsam verwalten. Deswegen darf ich auch nicht zu viel von ihm erbitten, denn es muss ja auch für die vielen Millionen anderen lieben Brüder und Schwestern reichen. Meine Bibel sagt mir, dass meinem Gott die ganze Welt und was darin ist, gehört. Und nicht nur das, sondern die ganze Schöpfung. Meine Bibel sagt, dass meinem Gott Silber und Gold gehört. Meine Bibel sagt sogar so unglaubliche Sachen, dass Gott den Reichtum der Ungerechten in die Hände des Gerechten bringen wird. Frechheit, ne? Aber das steht nun mal so in der Bibel. Und deswegen ist mein Gott niemals im Mangel. Deswegen kann ich, so groß mein Glaube ist, von ihm alles erbitten und es wird immer noch mehr als genug für meine Geschwister übrig sein. Aber es ist der Teufel, der dir dieses Bild eingeben möchte, dass dein Gott nur limitierte Mittel hat, dass dein Gott sparen muss, dass du nicht zu viel erwarten darfst von deinem Gott. Es ist der Teufel, der dir eintrichtert, dass wenn es dir zu gut geht, dann geht der Esel halt aufs Eis. Das ist ein Schwachsinn. Denn diese Theologie verführt uns dahin, dass wir nämlich aufgeben, reife Menschen zu werden. Diese Theologie verführt uns dazu, dass wir sagen, ach lieber Gott, lass mich lieber arm sein, dann werde ich nicht hochmütig und dann komme ich durch. Aber was verfehlst du damit, ein reifer Mensch zu werden? Du verfehlst damit, ein Sohn Gottes zu werden, der in der Lage ist, mit großen Gütern ordentlich umzugehen. Du wirst zu dem faulen Diener von den drei Dienern, der sein Pfund vergräbt, aus Angst, es zu verlieren. Und ihr wisst, was mit ihm geschehen ist. Er wurde in die Finsternis hinausgestoßen. Und darum vergrab deine Pfunde nicht. Ich möchte abschließen mit Matthäus 7, 8. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer ist nun unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um ein Brot, er ihm nur einen Stein gibt? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm nur eine Schlange biete? Wenn nun ihr Menschen, die ihr doch im Herzen böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird Gott dir Gutes geben, wenn du ihn bittest? Und Jakobus setzt obendrauf, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und viele bitten nicht, weil sie nicht glauben. Und viele glauben nicht, weil sie sagen, ich bin nicht würdig. Und sie sind nicht würdig, weil sie nicht glauben, dass sie würdig sind. Also schließt sich dieser Teufelskreis wieder, der Fluch des Gesetzes. Und durchbrich ihn mit Glauben. Dir ist vergeben. Du bist ein Sohn geworden, eine Tochter. Du hast alle Rechte, alles zu bitten. Und das musst du glauben. Und es ist deine Entscheidung. Lasst uns bitte kurz aufstehen. Ich liebe es dann hin und her. Vater, wir möchten jetzt zunächst danken für dein Wort. Danke, dass dein Wort Wahrheit ist, dass es klar ist. Danke, dass du Gedanken des Friedens über uns hast und nicht Gedanken des Leides. Wir wollen dich zunächst preisen, loben, danken für Jesus Christus, deinen herrlichen Sohn. Vater, den du in die Welt geschickt hast, der arm wurde um unser Willen. Der in dieser Krippe geboren wurde, damit wir reich werden. Der arm wurde, damit wir reich werden können. Der all unsere Schuld, unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Leiden hinweggetragen hat, damit wir gerecht werden, fröhlich werden, leicht werden und gesund werden dürfen. Vater, segne uns heute Abend neu, diese Dinge zu glauben, mit einem kindlichen, einfältigen Herzen. Trenne uns heute Abend von der Lüge ab, die in unserem Herzen ist. Vater, wir wollen, dass du uns wirklich frei machst von den Lügen der Tradition. Wir legen das jetzt ab, Vater. das, was uns Menschen die Ohren geblasen hat. Heiliger Geist, hilf uns dabei, vieles ist neu und ungewohnt. Gegen manches sträubt sich unser Innerstes, weil wir vielleicht 10, 15, 20 und 30 Jahre die Dinge ganz anders gelernt haben. Aber du hast gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, er wird euch in alle Wahrheit führen. Und ich befehle euch jetzt auch als Gemeinde diesen Geist der Wahrheit an. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, euch zu überführen. Diese Wahrheit in euren Herzen lebendig zu machen und euch frei zu machen. Frei in die Freiheit der Kinder Gottes, in die Freiheit des Segens, in die Freiheit des wohlständigen Lebens, eines erfüllten Lebens, eines Lebens, in dem wirklich Ströme lebendigen Wassers von euren Leibern fließen zu den Menschen hin. Dass ihr Menschen werdet, die segnen können, weil sie im Überfluss leben. Dass ihr Menschen werdet, die auch gerne den Überfluss loslassen, weil sie wissen, dass ihr Vater sie immer versorgen wird. Menschen, die nicht krallen müssen, sondern offene Hände haben. Menschen, denen Gott große Reichtümer und Segen anvertrauen kann, weil sie sein Herz haben. Aber dazu musst du auch lernen, um diese Dinge zu bitten, sie zu empfangen. Vater, ich bete, dass du anfängst, auch am Ende dieses Jahres unsere ganze Mentalität zu verändern. Ich bete, Vater, dass du uns in ein Jahr des Sieges und der Ernte hineinkommen lässt im nächsten Jahr. Vater, ich will sehen, dass viele Familien im CZK durchbrechen, eine neue Dimension des Glaubens. Dass viele Einzelne durchbrechen, eine neue Dimension des Verstehens, wer sie eigentlich sind. Dass viele aufstehen und neu ihre Rechte als Söhne und Töchter einnehmen. Dass viele aufstehen und zu dir als den himmlischen Notar kommen und ihren Erbschein einlösen. Ich bete, Vater, dass du diese Tonnen von Segen freisetzt, die über unserer Gemeinde noch zusammengebunden schweben, Herr. Dass zahllose Menschen dieser Gemeinde ihr Erbe empfangen werden im nächsten Jahr. Dass in die Freiheit geführt werden, Vater. In die Freiheit der Kinder Gottes. Und ich möchte, dass wir zum Abschluss zusammen diesen Segensbund aus 5. Mose 28, 2 nochmal gemeinsam lesen. Ich habe es bewusst in die Ich-Form übertragen, weil es einfach deutlicher zu uns spricht. Und weil Jesus der Stimme des Herrn meines Gottes gehorsam gewesen ist, werden über mich kommen und mir zuteil werden alle diese Segnungen. Gesegnet werde ich sein in der Stadt, gesegnet werde ich sein auf der Arbeitsstelle, gesegnet wird sein die Frucht meines Leibes und der Ertrag meiner täglichen Arbeit. Gesegnet wird sein mein Korb und meine Nahrung. Gesegnet werde ich sein bei meinem Eingang und gesegnet bei meinem Ausgang. Und der Herr wird meine Feinde, die sich gegen mich erheben, vor mir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen gegen mich und auf sieben Wegen vor mir fliehen. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit mir sei, in dem, was ich besitze, in allem, was ich unternehme, und wird mich segnen in der Einflusssphäre, die mir der Herr, mein Gott, gegeben hat. Und der Herr hat mich zu seinem Kind erhoben, wie er es mir geschworen hat, weil Jesus die Gebote des Herrn, meines Gottes, für mich gehalten hat und in seinen Wegen ging. Und alle Menschen um mich herum werden sehen, dass über mir der Name des Herrn genannt ist und werden sich vor mir fürchten. Und der Herr wird machen, dass ich Überfluss an Gutem haben werde, an Frucht meines Leibes, an Wohlständigkeit, am Ertrag meiner Arbeit, in dem neuen Leben, das der Herr meinen Vätern geschworen hat, mir zu geben. Und der Herr wird mir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er meinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle Werke meiner Hände. Und ich werde vielen leihen, aber von niemandem borgen. Der Herr wird mich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und ich werde immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Und der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Amen. Vater, und so beten wir, dass du dieses Wort in Kraft setzt in unseren Herzen. du diesen Segen in Kraft setzt in unserem Leben. Ich bete, Herr, dass du uns auch diese Fähigkeit schenkst, dein Wort permanent zu proklamieren und auszusprechen, diese Dinge täglich zu lesen, dass auch wir sie uns auf unsere Stirn binden, auf unsere Hand binden, bis es ein Teil von uns geworden ist, Vater. So dass wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit uns schließlich frei machen wird. Danke, dass du Wahrheit bist. Danke, dass du in Wahrheit zu deinem Volk sprichst, dass keines deiner Worte Lüge ist, dass keines deiner Worte leer zu dir zurückkommen wird und dass du keines deiner Worte und Versprechen auf den Boden fallen lässt, Vater. Danke, dass du denen gegenüber treu bist, die treu zu dir sind im Glauben, im Vertrauen, die wie Kinder zu dir kommen, Vater, und die sich nicht schämen, das zu nehmen, was du ihnen blutig erkauft hast. In Jesu Namen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden in diesen Tagen. Der Herr segne dein Heim, dein Fest, dein Zusammensein mit deinen Freunden und Verwandten. Der Herr segne dein Haus, alles was darin ist. Vater, und beten wir jetzt eine gesegnete Feiertagssaison für uns, unsere Familien, unsere Kinder. Wir bitten auch jetzt konkret um deinen Schutz für den Nachhauseweg, Vater, dass wir gesund daheim ankommen. Behüte uns in unseren Autos, Vater. Lass uns nirgendwo in Glatteis fallen geraten. Bewahr uns in den kommenden Tagen, Vater, dass wir keinen Schaden nehmen. Ich rufe den Schutz deiner Engel über unsere Gemeinde aus, über jedes Mitglied, Vater, und über alle unsere Freunde auch. Herr, lass uns am nächsten Sonntag in Gesundheit, in Stärke und Kraft wieder zusammenkommen. In deinem Namen beten wir, Jesus, und danken dir. Amen. Amen. Halleluja.